Lasst uns Gott loben und preisen. Wir stehen auf und gehen in die Anbetung. Er ist Herr, er hat alles unter Kontrolle. Er ist König, er regiert, er verwaltet. Ihm gehört Gold und Silber, ihm ist alles untertan. Und wenn wir anfangen zu singen, wir möchten gleich das Opfer aufnehmen. Mit dem Opfer kommen, dann sind wir frei zur Anbetung, frei zum Lob, frei zum Danken. Bring auch dein Gebet nach vorne. Und in der Zeit der Anbetung werden deine Gebete zum Himmel aufsteigen, steigen auch zum Himmel auf. So, ich möchte einfach euch einladen. Bring, wenn du ein Gebetsanliegen hast, mit nach vorne. Bring deine Gabe mit nach vorne, während hier die Anbetungsgruppe beginnt zu singen. Dann sind wir frei, Gott zu loben und zu preisen. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt in die Anbetung gehen möchten. Und wir möchten nicht mit leeren Händen vor dir erscheinen. Herr, wir möchten mit der Anbetung das Opfer bringen. Herr, wir möchten unsere Gebete dir hinlegen. Herr, und dann möchten wir einfach dich preisen, dich ehren, dich loben, dich zur Mitte unseres Gottesdienstes machen, zum Zentrum all das, was wir sind und haben. Wir möchten einfach dich preisen heute Abend. Halleluja. Amen. Für unsere Gaben und Gebete, für unser Leben, für unsere Seele, unseren Geist. Ein wunderbarer Platz. Das ist unser Zuhause. Das ist unsere Heimat. Der Himmel. Halleluja. Danke, Jesus. Der Himmel ist ein wunderbarer Platz. Und dorthin gehören wir und alles, was wir haben und was wir sind. Wir transferieren jetzt unsere Gebete und unsere Gaben zum Himmel. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Sein Geist nimmt Besitz von uns. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er ist gerade hier. Heilige Majestät. Dir sei Ehre. Dir sei Lob. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Und wir sagen zusammen Amen. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Aber, lieber Vater, das kann kein Jude, das kann kein Moslem, das kann kein Hindu, das kann kein Buddhist sagen. Das können nur Kinder Gottes sagen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Aber, lieber Vater. Heute Abend bin ich auf Sendung, ja. Heute Abend möchte ich euch ganz herzlich einladen. Lasst uns beten und fasten und Gott suchen und Zugang zu Gott finden. Das ist, wozu ich euch einlade. Einige Geschwister in der Gemeinde fasten mit mir mit. Ist eine gute Zeit. Ich finde es ganz toll, einfach sich Zeit zu nehmen für Gott und nicht für das Essen. Essen ist wichtig. Trinken ist sehr wichtig. Atmen ist sehr wichtig. Aber Gott suchen ist noch wichtiger. Glaubt ihr das? Gott suchen. Okay. Ich habe ein paar Bekanntmachungen, die ich bekannt geben möchte, bevor ich Wort Gottes bringe. Mein Thema heute Abend ist, was erwartest du? Ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Ich weiß nicht, was du von Gott erwartest, was du von der Gemeinde erwartest. Leute kommen mit den unterschiedlichsten Erwartungen in den Gottesdienst. Der eine will einen Mann finden, der andere eine Frau. Der andere will da sich zeigen, wie schön, was er sich angeschafft hat. Oder ein paar Leute, nette Leute finden. Ich denke, da bist du vielleicht hier falsch, am falschen Platz. Komm, um Gott zu begegnen. Das ist die Erwartung, die wir haben sollten. Du bist was Besonderes in den Augen Gottes. Gott hat dich erwählt und du sollst eine Ausstrahlung haben. Das Thema wird sein, wir sollen Menschen mit Ausstrahlung sein. Jeder von uns ist nicht nur, dass er sich verkriecht und versteckt, sondern du sollst dein Licht nicht unterm Scheffel stellen, sondern auf dem höchsten Punkt, den es gibt. Eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht ungesehen bleiben. Ein Mensch, der Gott liebt, kann nicht ungesehen bleiben. Ein Mensch, der Jesus nachfolgt, kann nicht ohne Wirkung sein. Also über die Wirkung unseres Lebens. Heute Abend, was erwartest du? Was erwartest du von mir? Ich möchte nicht, dass du heute Abend enttäuscht wirst von dem, was du erwartest. Ich werde über diesen vielfältigen Acker sprechen. Wenn du deine Bibel dabei hast, Lukas 8 kannst du aufschlagen. Ich werde beim 13. Vers bleiben, mit dem mich beschäftigen, mit diesem felsigen Boden. Aber ich möchte dieses Gleichnis in einer Art und Weise darlegen. Während ich faste, hat Gott zu mir geredet und mir ein paar Gedanken aufgeschlossen und erschlossen, die ich mit euch teilen möchte. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für einen und den anderen, aber gerade das ist, was wichtig ist. Das, was du selber in der Bibel lesen kannst, was die Oma in der Bibel lesen kann, dazu brauchst du keinen Pastor und keinen Prediger. Das, was du nicht lesen kannst, das, was du nicht kennst, was in keinem Kommentar drin steht, das ist, glaube ich, wichtig für das gepredigt wird. Und deshalb, wir brauchen Inspiration vom Geist Gottes, und das ist, was Gott mir diese Tage gegeben hat. In Lukas Kapitel 8, da erklärt Jesus das Gleichnis vom vierfältigen Acker. Wir wissen, der Seemann geht aus und streute Samen, da fiel etliches auf dem Weg, etliches unter die Dornen, etliches auf das Steinige, etliches haben die Vögel weggefressen, etliches fiel auf dem guten Boden, das trug dann 30-fältige Frucht, das andere fiel auf dem guten Boden, der Boden war gut, dann trug er 60-fältige Frucht und dann da fiel auch irgendwo ein Samenkorn hin und dann trug es 100-fältige Frucht. Dieses Gleichnis ist ein sehr mysteriöses Gleichnis. Wir verwenden da in Evangelisation, evangelistisch, das sind die Menschen. Also normalerweise kannst du hören, wenn Leute sich bekehren, 400 Leute bekehren sich, geteilt durch 400 bleiben übrig. Oder nicht einmal das. Oder diese, und dann auch diese 100 werden nochmals auf 3 umgeteilt, 30-prozentige, 60-prozentige und nur ein Drittel, das wären 100-prozentige Menschen oder 100-prozentige Christen werden. So, das ist so, was wir Menschen auslegen. Aber ich möchte ein bisschen anders diese Sache auslegen heute Abend und etwas anders von einer ganz anderen Seite an die Geschichte rangehen. Zuerst einmal von diesem Gleichnis. Jesus oder die Jünger kommen und sagen, Meister, erkläre uns extra. Und Jesus nimmt sich Zeit. Auch im anderen Teil, beim anderen Evangelisten, der führt es auch aus, sehr, sehr, sehr ausführlich zu erklären. Also es war sehr wichtig, dass Jesus sehr eingehend und eindringlich es erklärt. So, zuerst einmal das Erste, die Vögel rauben es weg. Das ist das Erste, die Vögel nehmen es weg. Ich möchte den Christen sehen, dich und mich. Wie ist denn dieser vierfältige Acker? Wie das Wort Gottes an uns arbeitet und die Stationen, die Stufen, wie Gott an uns wirkt. Ich möchte so rangehen. Zuerst einmal, wir hören das Wort Gottes. Gott spricht zu uns, aber dann vergessen wir. Dann kommen die Sorgen, die Probleme mit uns und wir vergessen das Wort Gottes und es hat keine Wirkung. Aber Gott gibt es nicht auf. Gott gibt uns nicht auf. So, er arbeitet an uns. Von dieser Warte aus möchte ich an die Sache rangehen. Dann das eine, das auf dem felsigen Boden fällt. Wir sind manchmal so hart. Ich weiß nicht, wenn zu dir jetzt jemand sagt, mach das. Weißt du, wenn du es normaler Mensch bist, sagst du, nee, was fällt dir ein, mich zu kommandieren, mir Vorschriften zu machen, etc. Und so weiter. Wir reagieren zuerst mit Ablehnung. Aber Gott arbeitet weiter an uns. Gott gibt uns nicht auf. So, Gott redet 2 oder 3-mal ganz besonders zu jedem Menschen. Und ich meine 4, 5, 6, 7, 8-mal, 9-mal, 10-mal. Gott spricht immer wieder, bis wir windelweich werden. Bis wir nachgeben. Oder bis wir so sind wie der Prophet Jeremia. Herr, du hast mich überredet. Das ist dieser vierfältige Acker. Gott, du hast mich überredet. Ich habe gesagt, ich werde nie die neue Nazareth-Kirche betreten. Und was passiert? Ich bin mittendrin. Und bin dabei. Oder du hast gesagt, die kriegen mich nie dorthin. Und was machst du? Du rennst freiwillig hin. Türkei. Oder irgendein anderes Land. Ich werde mit Moslem mich nie abgeben. Was machst du? Die umarmst du und küsst du. Ich habe hier in Berlin, als ich nach Berlin kam, ich habe nach Räume gesucht. Und dann lese ich Gebetsraum in der Anzeige oder in der Zeitung. Also Gebetsraum, denke, das ist doch was Wunderbares, das ist doch was für dich. Und wir wollen ja auch an der Uni irgendwas machen und suchen Gebetsraum. Und dann rufe ich dort an und dann sage ich, guten Tag, aber ich habe in der Zeitung hier gelesen oder in im Telefonbuch oder wo es auch war, gelesen, Gebetsraum. Ja, wissen Sie nicht, was das ist? Nein, habe ich gesagt, weiß ich nicht, was das ist. Das ist muslimische Moschee. Gebetsraum an der Uni. Also macht nichts. Entschuldigen Sie, dass ich jetzt angerufen habe, aber ich dachte, Gebetsraum, wir könnten auch benutzen für christliche Veranstaltungen. Dann sagt er, legen Sie nicht auf. Sage, wie bitte? Sie sind ja ein Imam, also ich bin ein Pastor, also hier passen wir beide gar nicht zusammen. Legen Sie nicht auf. Dann sagt er, heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Ein Jude hätte mich geküsst. Und du siehst also praktisch und plötzlich, der war so offen, weil Moslems, die kommen zu Gott über die Träume. Und Gott weiß, wie manchmal wie er an uns arbeitet. Du kriegst jede Nacht denselben Traum. Das ist, wie Gott wirkt. Also der vierfältige Acker. Gott arbeitet kontinuierlich an uns. So, das andere unter Dornengestrüpp. Weißt du, du möchtest Gott dienen. Ich möchte Gott dienen, aber ich habe so viele Probleme. Ich kann nicht nur die ganze Zeit singen, Halleluja sagen und Gott loben und preisen. Ich muss auch was tun und arbeiten. Und zwar manchmal sogar sehr hart muss ich arbeiten. Oder auch du, wir stecken mittendrin im Leben. Uns wird nichts geschenkt. So, wir müssen arbeiten. Und Gott redet, aber du bist nicht in der Lage, es zu tun, was Gott tun möchte in deinem Leben. Du bist zu beschäftigt. Du stehst im Stress. Aber Gott ist so geduldig, dass er deinen Stress versteht und dir hilft, mit diesem Stress fertig zu werden. Du hörst die Nachricht und es erstickt wieder. Aber was ist Gott? Er macht, er redet noch einmal. Und zwar, er redet immer nachts. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast. Gott redet immer, wenn du flach liegst. Wenn du im Bett bist. Solange du stehst, bist du so in Aktion, dein Blutdruck, dein Kreislauf, deine Probleme, du siehst die Welt mit ganz anderen Augen. Aber wenn du liegst, siehst du nur die Decke, siehst du nur den Himmel oder siehst gar nichts, weil es dunkel ist. Aber gerade in der Dunkelheit redet Gott. Gott wohnt in der Dunkelheit, in der Stiftshütte, in der Dunkelheit und dort hat es sich offenbart. Lass mich Vers 13 lesen, Lukas 8. Da heißt es, auf dem felsigen Boden, das sind die Menschen, die hören die Botschaft und sie nehmen es mit Freuden an. Und vielleicht Sonntagschristen sind das hier, die sagen, Halleluja, preis Gott, heute hat der Pastor wunderbar gepredigt. Aber sie sind Menschen ohne Wurzel. Menschen ohne Wurzel. Eine Zeit lang halten sie durch oder halten sich an die Botschaft, aber wenn sie auf die Probe gestellt werden, fallen sie ab. Menschen ohne Wurzeln. Eine Zeit lang halten sie durch. Und du hältst auch vielleicht 24 Stunden durch, aber dann klappt es wieder in sich alles zusammen. Hartes Urteil eigentlich, wenn ich so diesen Vers hier lese. Menschen ohne Wurzel. Und da möchte ich heute Abend ein bisschen ansetzen. Zuerst einmal ein bisschen kratzen oder ein bisschen untersuchen. Wurzeln. Wozu braucht man Wurzeln? Um Nahrung aufzunehmen, Wasser aufzunehmen, Energie aufzunehmen, dazu sind Wurzeln nötig. Und wenn wir so Palmen sehen in der Wüste, wir fragen uns manchmal, wie kann so eine Palme in der Wüste existieren? Und ich habe festgestellt, dass die meisten Palmen, das sind keine Flachwurzler. Palmen sind Tiefwurzler, sie gehen in die Tiefe. Und manche Palme hat Wurzeln bis zu 70 Meter Tiefe. Stell mal vor, und das ist eine Botschaft für sich selbst. Mitten in der Wüste. Diese Palme braucht keinen Regen, diese Palme braucht keinen Tau, diese Palme braucht keine Bewässerungsanlage, diese Palme zieht Wasser aus dem Grundwasser, aus der Tiefe. Und es ist so wichtig, und deshalb auch dieser Glaubenskurs, es ist so wichtig, dass wir Wurzeln haben. Denn ohne Wurzeln kann ein Mensch nicht existieren. Christen, lasst uns besinnen auf unsere Wurzeln. Was sind deine Wurzeln? Ein Mensch ohne Wurzeln, der hört das Wort Gottes und hat keine Wurzeln. Frag dich selber, was sind meine Wurzeln? Was sind deine Wurzeln? Vielleicht bist du Jude. Du sagst, der Judaismus ist meine Wurzel. Vielleicht bist du evangelisch. Protestantismus. Martin Luther, das ist meine Wurzel. Vielleicht bist du katholisch. Dann sagst du, ja, die katholische Kirche, das sind meine Wurzeln. Das ist da, wo du herkommst. Das sind diese Wurzeln, die du irgendwo mal ausgeschlagen hast. Oder Baptist oder Freikirche oder auch gar nichts. Jeder hat irgendwo Wurzeln. Deine Familie, das sind Wurzeln. Besinne dich auf deine Wurzeln zuerst einmal. Und dann erst kannst du dich auf die Wurzeln, geistliche Wurzeln nicht besinnen und fragen, was sind die geistlichen Wurzeln für mein persönliches Leben? Wurzeln sind so wichtig für dein Leben. Wo beziehst du deine Nahrung? Ja, wir würden natürlich fromm und wir werden pietistisch und pharisäisch und schriftgelehrtisch, sadduzäisch und wie auch immer. Ja, vom Wort Gottes beziehe ich meine Kraft. Aber das Wort Gottes ist so schwer, so hart zu verstehen oder so kompliziert und so weiter. Ja, durchs Gebet beziehe ich meine Kraft. Gebet kann so eine Wurzel sein. Aber die Jünger sogar, die beteten, Herr, lehre uns beten. Selbst die haben Probleme gehabt mit Gebet. Ist Gebet wirklich unsere Wurzel? Lass uns nur nur nachdenken. Das Wetter kann gut sein, Sonne kann scheinen, regnen und so weiter. Die Pflanze oder der Same kann nicht aufgehen oder kann nicht wachsen. Aufgehen wird sie wahrscheinlich schon, der Samenkorn. Aber wachsen wird es nicht, weil es keine Wurzeln hat. Jeder in uns hat ein bestimmtes Maß an Energie. Du und ich. Jeder kann ein Stück weit glauben, jeder kann ein Stück weit vertrauen, jeder kann ein Stück weit lieben, jeder kann ein Stück weit Geduld haben. Aber dann brauchen wir Zufuhrkanäle. Wir müssen angeschlossen werden. Stell dir mal vor, ja heute, ohne Gas, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Abwasser, wenn wir nicht vernetzt wären, könnten wir existieren? Gewiss, in der Steinzeit existierten die Leute so. Aber auch da, sie haben eine Verbindung gehabt. Einer hat den anderen beschützt, einer hat den anderen gedeckt. Ohne Wurzeln können wir nicht existieren. Ein Mensch ohne Wurzeln, der das Wort Gottes hört, aber dann nicht in die Tiefe geht. Nicht nur die Höhe ist für unser geistliches Leben wichtig, auch die Tiefe. Nicht nur die Breite, oh, ich möchte die ganze Welt evangelisieren, also Außenstation nach Außenstation. Das ist nicht alles, wir müssen auch in die Tiefe gehen. Soziales Engagement ist nicht alles. Und das haben die ersten Christen sofort gemerkt. Nach kurzer Zeit haben sie gemerkt, da läuft es nicht. Die haben Suppenküche nach Suppenküche gegründet. Die haben die Armen in Jerusalem gespeist. Und die Apostel haben sich verausgabt. Und dann haben sie gesagt, wir müssen jetzt Abstand nehmen. Wir müssen eine Auszeit nehmen. Wir müssen uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentliche war Gott suchen. Gebet und Wort Gottes. Was erwartest du? Wir mögen gute Erwartungen haben, Hoffnungen, Träume, Illusionen haben. Wir können eine gute Veranlagung haben. Wir können begabt und talentiert sein. Wir können den guten Willen haben. Wir können die richtige Umgebung haben. Aber wenn wir keinen Tiefgang haben, wir werden es nicht schaffen. Und die Tiefe kommt aus der Stille. Aus der Stille. Ruhen in Gott. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid, und so weiter, und beladen seid, ich will euch erquicken. In Hektik, oder aus der Hektik, aus dem Stress heraus, machst du nur eine Dummheit nach der anderen. Und wenn du etwas erreichen möchtest in deinem Leben, musst du zuerst mal eine Nacht darüber schlafen. Ist ganz wichtig. Eine Nacht darüber schlafen und dann aus der Ruhe, aus der Stille heraus. Und kein Tiefgang. Wurzeln. Heute geht's mir ums Überleben, deshalb auch Betonung auf die Wurzeln, die sind wichtig. Deshalb das Glaubensseminar, das möchte ich betonen. Eigentlich sollten alle fünfmal das durchlaufen. Als junger Christ habe ich mehrere Bibelfernkurse gehabt. Ich habe nicht die Gelegenheit gehabt, sowas zur Hand zu bekommen, wie ihr das bekommt hier. Ich habe einen Bibelkurs absolviert, anderen Bibelkurs absolviert, nächsten Bibelkurs absolviert und habe ich gemerkt, ich weiß immer noch zu wenig. Obwohl ich ständig gesucht habe, wie viele Bücher, so Lehrbücher. Ich habe nicht nur christliche Krimis gelesen, die waren mir zu seicht, sondern ich wollte in die Tiefe gehen. So, natürlich, das hat mir gut getan. So Tiefgang, so Schürfen in die Tiefe und wieder was entdeckt. Und ich lese gerne Literatur, ich lese von Menschen, die total verrückte Gedanken haben. Und ich suche Leute mit verrückten Gedanken, denn Otto Normalverbraucher, der denkt genauso wie ich denke. Aber ich suche Leute, die etwas extra sind. Ich habe zum Beispiel sehr viel von dem indischen Christen, Sadhu Sundar Singh oder andere indische Christen gelesen, die tief gekommen, die an das Wort Gottes total anders rangegangen sind. Oder was mich sehr stark imponiert hat, ich kenne meine Bibel, ich kann als Deutscher meine Bibel lesen, aber dann ein Chinese, Vatschmani, so, ich gehe an seine Bibel. Oder ein Afrikaner, der geht ganz anders an seine Bibel ran. Ich bin manchmal verblüfft, so ein Afrikaner, so kindlich, so einfältig. Und er bringt Sachen hervor. Ich habe fünfmal das schon gelesen und nicht entdeckt. Und dieser Afrikaner kommt da drauf, weil er naiv an die Sache rangeht. Wir sind manchmal vorgebildet und eingebildet und denken, das weiß ich schon alles. So weiter. Es ist so wichtig. Und dann ein Indianer. Ich weiß nicht mehr, wie das Foto hängt da drin, wie dieser Indianerhäuptling in meinem Büro. Der war da. Und als der Indianer geht total anders an die Bibel, ans Wort Gottes an. Und das hat mich so imponiert. Und deshalb ist es so gut. Und deshalb möchte ich auch diese Gemeinde eine vielfältige Gemeinde ist, so dass wir Tiefgang haben. Dass nicht nur Weiße hier predigen, sondern auch mal Schwarze und mal andere Nationalitäten und mit anderen Background, anderer Entwicklung und so weiter und total anders. Und dass wir auch das Andersartige akzeptieren. Weißt du, wir können nur uns befruchten, indem andere Arten auf uns zukommen. So, das, was ich schon weiß, da brauche ich nicht, das wird mich nicht mehr imponieren. Deshalb ich ermutige euch, seid offen für was Neues, für was anderes. Und diese Gemeinde soll eine Gemeinde sein, die offen ist für das Neue, das Wurzeln lässt. So habe ich die Bibel noch nie gehört, noch nie gelesen, noch nie verstanden. Und das ist es, wie Gott uns Offenbarung und wie Gott uns Licht in unser Leben bringen möchte. Wenn wir alles nur das Charismatische sehen, wisst ihr, oder nur das Pfingstlerische oder nur das Hochkirchliche, wir brauchen die Befruchtung von verschiedenen Seiten. Und es ist manchmal sehr nützlich und gut, und manche natürlich Charismatiker, die möchten hüpfen und so wie Gummiball rauf und runter springen. Aber weißt du, es tut manchmal so gut. Wir haben hier mal nach der offenen Kirchen gehabt und hier wurden mal nur die sakralen Kleider behandelt. So eine Ausstellung haben wir hier gehabt, eine ganze Stange Garderobe, und dann wurden die sakralen Kleider behandelt. Und wie die Geschichte der sakralen Kleider, wie das alles entstanden ist. Und wir haben unheimlich viel gelernt. Das war sehr aufschlussreich, so mal zu sehen, nur über die liturgischen Kleider, wie sie gebraucht wurden und so weiter. Und warum die so gebraucht wurden, wie sie gebraucht werden und so vieles anderes, viele Hintergründe. Wir lernen, das bringt uns tiefer. Da kannst du sogar über ein Kleidungsstück predigen und verstehst du die Botschaft der Bibel auch über Fetzen, die manchmal so belanglos ist. Schweißtüchlein von Paulus da oder sonst irgendwas anderes. Das Gewand Jesu, dass man an der Quaste sich da festgehalten hat, das war ein Gebetsschal, dass man sich da festgehalten hat und sagt, Herr, heile mich. Und die blutflüssige Frau wurde geheilt. Die Wurzeln, die sind ganz arg wichtig. Psalm 1, wenn du das liest, wer kennt Psalm 1 und weiß, was da drin steht? Nein, also, okay, einige haben gleich die Hand runtergetan, die kennen Psalm 1, aber wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und dann heißt es, der ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser, der nicht im Rat der Gottlosen wandelt. Und das ist diese Wurzel, wo Gott uns hinbringen will, dass wir nicht mehr im Rat der Gottlosen wandeln, dass wir nicht mehr die Menschen fragen und nicht im Rat der Menschen sind oder welche Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern im Ratschluss Gottes wandeln, so die von Gott gelehrt worden sind. Und Gott lehrt uns durch Zerbruch. Und wir sehen zuerst mal dieser harte Boden, dieser ausgetretene Boden, dieser festgefahrene Boden. Und wir sind alle irgendwo festgefahren. Wir Deutsche. Wir Berliner. Wir Weiße. Oder wir Schwarze. Oder wir, was weiß ich, was wir auch immer sein mögen. Wir haben uns irgendwo festgefahren. Und deshalb verlieren wir so viel vom Wort Gottes, weil wir uns geistlich festgefahren haben. Oder nur wir Pfingstler. So wirkt Gott. Gott wirkt jeden Tag anders. Jeden Moment wirkt er anders. Und die Engel singen nie das gleiche Lied zweimal. Also wir wiederholen unsere Chorusse 10-mal manchmal, so 120-mal. Und ich war schon im Gottesdienst, da wurde ein Chorus 150-mal gesungen, dass ich gedacht habe, oh lieber Gott, lass sie aufhören. Und dann waren sie auf so einem Holzbalkon, so auf dem Balkon, und dann haben sie geschunkelt. Farbige Geschwister, weißt du, dann geht es. Und wie machen die es? Und das schunkelte. Und dann habe ich gedacht, wenn die das im Rhythmus weitermachen, Balkon kracht zusammen. Aber was ich hier sagen möchte, Gott ist jeden Moment neu, jedes Mal anders. Wir schlagen wieder neue Wurzeln. Und wenn du so ein Wurzelwerk anschaust, mal so ein Querschnitt, dann siehst du, es ist so verzweigt. Und Gott möchte unser Leben verzweigen. Unsere Wurzeln sieht man normalerweise nicht. Und es wäre ja schlimm, wenn die Wurzeln an der Oberfläche wären. Aber die Wurzeln sind unsichtbar. Und Gott möchte, dass wir ein unsichtbares Leben haben, ein verborgenes Leben haben. Und dieses Leben kommt nicht hin, wenn es nur so im Vorbeigehen, so nebenbei passiert. Wir kriegen nichts vom Herrn mit in unserem Leben, wenn wir nur so im Vorbeifahren, so mit 180 auf der Highway, dass wir da einfach so sagen, Herr, das nehme ich auch noch mit. Nein, wir sollen uns Zeit nehmen. Ich habe einen Afrikaner bei mir gehabt, aus Tschad, glaube ich, war das, oder Elfenbein, Tschad war das, und der kam direkt aus dem Busch. Die sind noch nackt rumgesprungen. Der kam mit einer Schürze in Paris an und dann müssten die Geschwister ihm zuerst mal Hosen kaufen. So kam er an. Also aus dem Dschungel, als Eingeborener und dann in der Zivilisation. Und der war bei mir in Stuttgart und wisst ihr, was da passiert? Die Polizei brachte mir den Mann. Zuerst einmal, da sind Leute nur ins Geschäft gegangen. Das sagt, Pastor Matudis, das ist was Schlimmes passiert, Krieg ist ausgebrochen. Die sind alle nur ins Geschäft gegangen, zur Straßenbahn. und zwar die Deutschen, so in Hektik, der Krieg ist ausgebrochen. Und er sagt, nein, bei uns ist kein Krieg. Aber das bei uns, wenn bei Ihnen in Afrika sowas passiert, ist der Krieg ausgebrochen. Alle rennen zum Krieg. So, was passiert ist? Der Bruder will spazieren gehen. Er sagt, horch, das ist Ausland. Das ist Europa hier. Die Menschen sind anders. Verstehst du, aus der Steinzeit, die haben ihre Schrift bekommen, die Bibelübersetzer hat ihnen eine Schrift gebracht. Es war einer der Erstbekehrten, die dann auch geholfen hat, die Sprache zu entwickeln und die Schrift, nicht die Sprache, die Schrift zu entwickeln. So, der kommt zu uns und die Polizei schnappt ihn auf. Der kniet sich hin und guckt und das Auto in den Auspuff. Verstehst du? Und der hat unter das Auto geguckt, weil das war für ihn sowas Sensationelles. Und er ging und die Polizei schnappt ihn und der will das Auto stehlen und so, oder was er da machen möchte. Und dann, er hat die Adresse gehabt, wo ich bin, der ist nur auf dem Parkplatz gelaufen. So, total andere Welt. Total andere Welt. Aber die kommen und die haben nicht den Stress, den wir haben. Und wenn du die Leute, und ich, heute sehe ich die, beobachte ich auch die Leute, und ich sage, guck mal, die rennen genauso, als wenn Krieg ausgebrochen wäre. Schau die Leute hier auf dem Kuhdamm, oder selbst da, überall hier, Müllerstraße, sie rennen am Leopoldplatz, rennen sie, als wenn der Krieg ausgebrochen wäre, und denken, sie verpassen etwas. Haben wir Zeit? Zeit für Gott. Und das ist wichtig. Um Wurzel zu lassen, müssen wir uns Zeit nehmen. Und das braucht seine Zeit. Und wir möchten uns Zeit nehmen, Tiefgang in unserem Leben zu erreichen. Es gibt Flachwurzler, das sind die Tannen draußen im Wald, so vor allem Flachwurzler. Da muss nur ein Sturm gehen und die sind alle umgekippt, die kippen alle um. Und vor allem, die kippen nur deswegen auch um, weil die sich immer an den anderen halten, so die Flachwurzler. Der ganze Wald, also im Schwarzwald, ich war neulich im Schwarzwald und ich war entsetzt, der ganze Wald. Da ist ein Sturm vor ein oder zwei Jahren durchgegangen, der ganze Sturm, alles nackt und kahl. Weil die sich einer an den anderen gehalten hat. Und es ist ein großes Problem für Christen, wenn die sich immer an anderen halten. Wenn der kippt, kippst du mit. Denn wenn du dich an anderen Menschen hältst, und deshalb ist so wichtig für mich heute Abend, dass du Wurzeln schlägst in die Tiefe, 70 Meter in die Tiefe gehst, wie die Palme. Und der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, steht in der Bibel. Wie ein Palmbaum. Und nicht nur... Und wenn du am Bach gepflanzt bist, ist auch was Wunderbares, aber mitten der Wüste, wir sind in Berlin und wir sind in einer Steinwüste, City und wo wir auch immer sind und wir brauchen hier tiefe Wurzeln, kein Flachwurzler, dass du dich an irgendjemand hältst. Wenn der fällt, der Sturm kippt dich um, weil du dich nicht halten kannst. Du siehst zwar wunderbar aus, so eine Tanne schießt in die Höhe, die erreicht eine schöne Höhe und so weiter, aber es hat keinen Tiefgang. Kein Tiefgang. Und die Frage ist, hat unser Leben einen Tiefgang? Was erwartest du? Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, der ist ein kluger Baumeister, der baut sein Haus auf dem Fels. Was erwartest du? Wir erwarten meistens nichts, und das ist das große Problem. Wir erwarten keinen Sturm, wir erwarten keine Hitze, wir erwarten all diese negativen Dinge und wir machen das einfach, wir leben, wir denken, nimm die Stunden, wie sie kommen, aber wir sollten uns vorbereiten auf Krisen, auf Probleme, auf Schwierigkeiten, auf Anfechtungen, auf Angriffe und so weiter. Und was machst du, wenn so ein Sturm, wie jetzt diese letzten paar Stürme waren und es werden noch mehr Stürme kommen, glaub mir das, die Winde werden freigesetzt, in der Offenbarung heißt es, die Winde werden gelöst, die Engel und die Engel werden zu Winden und Feuerflammen und gemacht in der Endzeit, auch die Gerichtsengel. Und diese Stürme sind nicht von ungefähr. Ich denke, wir sind in der Endzeit. Wenn in einem Jahr 4 Hurrikans über eine Nation oder Landstrich hinwegfegen, das hat schon was zu sagen. Eingepfropft, eingepflanzt, gegründet in Christus. Was erwartest du? Ist nicht nur eine rhetorische Frage hier heute Abend, sondern was erwartest du von deinem Leben? Was erwartest du von deiner Bekehrung? Manche sind frustriert. Ich habe mich bekehrt, mich für Jesus entschieden und so weiter. Und die Frustration kommt, wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben. Und viele Menschen landen in der Psychiatrie, weil sie ganz falsche Erwartungen haben. Billy hat mit mir gebetet, das muss das Wunder gehen. Aber sie wollen nichts tun für das Wunder. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir Dinge in unserem Leben freisetzen, die freigesetzt werden müssen. Lass los, die du gebunden hast, hältst. So, wenn... Und da muss Gott an uns arbeiten und er arbeitet auch an uns, denn wenn er sieht, du meinst es ehrlich, wird es auch mit dir ehrlich meinen und er wird auch an dir arbeiten. Und viele Menschen, die möchten Wunder haben, aber wissen nicht, dass ein Wunder Voraussetzungen hat. Jedes Wunder hat eine Voraussetzung. Manche möchten geheilt werden, aber sie geben ihre Bitterkeit nicht her, sie geben ihren Zorn nicht her, sie halten fest, Herr, rächt dich an ihm, zeig ihm und so weiter. Und manche zerstören sich selbst, ihre Familie und alles zerstören nur und verbittern sich und bringen sich ins Grab, schaufeln ihr eigenes Grab mit ihrem Zorn, mit ihrem inwendigen Leben. Ihr inwendiges Leben ist so ausgelegt, zerstörerisch, selbstzerstörerisch. Aber wir können natürlich selbst heilen, wir haben Selbstheilungskräfte in uns und wir haben Selbstzerstörungskräfte in uns. Dem werde ich zeigen. Und meistens ist es so, wenn Leute Selbstmord begehen, weißt du, wo die meisten Selbstmörder oder wie die meisten Selbstmörder Selbstmord begehen? Sie wollen ihre Verwandte, zum Beispiel im Betrieb, hängen sie sich auf. Nur als Beispiel. Die wollen die Firma, sich an der Firma rächen, an der Familie rächen oder wo es auch immer ist. Die versuchen sich immer zu rächen. Manche hängen sich nicht auf, aber die tun es auf geistiger Ebene. Sie zerstören sich selbst. Genauso können wir uns selbst heilen, selbst befreien und selbst loslassen. Aber das fängt alles innen drin. Das Reich Gottes ist inwendig in uns und deshalb dieses verborgene Leben. Und dieses Samenkorn, es geht um das verborgene Leben, wie Gott arbeitet. Nicht so schnell nebenbei und nicht so schnell, auch wenn mal das geht auf und mit Freuden wird es aufgenommen, aber es hat keine Wurzeln und es erstickt. Aber Gott gibt uns nicht auf. Das ist die Botschaft, die ich hier vom vielfältigen Acker habe. Und Gott arbeitet Stück für Stück. Gott redet zu jedem Menschen, ob es glaubst oder nicht, ob es wahrhaben willst oder nicht, zwei oder dreimal ganz besonders. Und zu uns Deutschen muss der liebe Gott 30 Mal reden und 40 Mal reden, weil wir schwer vom Begriff sind und weil es übersetzt werden muss. Und es muss deutlich gemacht werden. Ja, das ist wirklich wahr. Wir begreifen sehr schwer. Gott spricht Hebräisch wahrscheinlich, oder Lateinisch oder Griechisch. So, und bis zu uns rüberkommt, ich würde es nur helfen, dass wir ein bisschen Humor haben. Und Gott hat Humor. Und Gott hat Geduld. Und wenn Gott keinen Humor und keine Geduld hätte, könnte er nicht Gott sein. Zumindest nicht der Gott, den wir in der Bibel kennen. Wer keine Wurzeln hat, noch ganz kurz an diesen Wurzeln. Wer keine Wurzeln hat, der landet in Bitterkeit am Schluss, in Depression, in Enttäuschung, in Frust, in Verzweiflung. Der erstickt am Schluss und sagt, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und es geht nicht mehr. So dass er dann an einen Punkt kommt, wo es nicht mehr weitergeht. Wenn er nicht sein inneres Problem löst, und inneres Problem muss innen drin gelöst werden. Der Same fällt auf den steinigen Boden. Unser Herz ist immer hart. Hart gegen Gott, hart gegen andere Menschen. Wir sind manchmal sogar hart gegen uns selbst. Und Gott möchte unser Herz irgendwie aufweichen. Das liegt also nicht am Samen, dass der Same nichts taugt. Das Wort Gottes, der Wille Gottes, der Heilige Geist hat immer, die haben immer dieselbe Kraft, unveränderlich. Aber es liegt auch nicht an den Umständen. Wir denken manchmal die Umstände. Wenn ich in Hollywood wäre, oder wenn ich irgendwo anders in der Schweiz wäre, oder wenn ich in Skandinavien wäre, würde alles anders laufen. Nein, egal wo du hinkommst, du bist immer selbst. Es liegt an dir selber. Es liegt nicht an den Umständen. Es liegt nicht am Geld. Es liegt nicht am Sonnenschein. Und es liegt nicht am Mondschein. Es liegt immer an uns selbst. So, der Same ist in Ordnung, es liegt an dem Boden. Und der Boden muss untersucht werden, muss bearbeitet werden, muss gebrochen werden, aufgebrochen werden, dieser steinige Boden. Im Badischen Wald habe ich mal etwas erlebt, ging früher eine Straße. Und die haben die Straße verlegt, haben sie so eine Schnellstraße gemacht. Die bisherige Straße wurde verlegt. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Ackerland daraus. Dann haben sie die Oberfläche abgetragen und dann den Boden aufgeweicht oder beackert und Ackerboden draus gemacht. Und ich denke, das ist auch möglich für unser Leben, dass unser Leben, auch wenn es zementierte Autobahn, Schnellstraße ist, dieser Boden kann abgetragen werden und da muss in unserem Leben einiges an harten Brocken abgetragen werden. Und wir sind manchmal steinhart und verhärtet, verstockt. Ich denke nur an Pharao und der Herr verstockte sein Herz. Gott hat so viel Zeichen und Wunder gewirkt. Wie viele Menschen haben Zeichen und Wunder beim Billy gesehen? Und das sind viele, die das gesehen haben, die haben es erlebt und dann verhärten sie sich. Der Doktor, der hier war, der hat es, ich fand es ganz toll. Da war ein Arzt hier aus Berlin, der hat das erste Mal, da saß irgendwo da hinten in diesem Bereich, hat er mir E-Mail geschickt und geschrieben, da saß er und hat, neben ihm ist ein Wunder passiert. Und dann hat er Abend für Abend nachher Leute mitgebracht, ich glaube 8 oder 10 Leute aus seiner Krankenkartei. Die hat er mitgenommen und mitgebracht hier zum Gottesdienst. Ich finde das toll. Verstehst? Und ich habe nachher ihm zurückgeschrieben, Herr Doktor, nicht, dass Sie nachher arbeitslos wären. Aber das war die Begeisterung. Er hat ein Wunder gesehen. Aber manche sehen Wunder über Wunder. Und sie sind verhärtet. Und das muss aufgebrochen werden. Diese innere Verhärtung. Diese innere Verstocktheit. Gott muss mit mir persönlich reden. Billy muss zu mir kommen und mir persönlich die Hände auflegen. Weißt du, Gott will uns zerbrechen. Wir können 100 Jahre beten, da wird kein Wunder passieren, bis wir nicht sagen, Herr, egal wie es passiert, egal was passiert, ich möchte nur dir begegnen, ich möchte nur dich erleben. Aber weißt du, wie Gott arbeitet? Gott lässt uns laufen und der liebe Gott hat eine lange Leine. Weißt du, er ist ein guter Angler. Und er sagt, okay, geh mal 1 Kilometer, 2 Kilometer und dann, wenn du weit geschwommen bist, dann fängt er an, zurückzuziehen. Kennst du sowas? Kennst du sowas? Und die Bibel nennt, steht nicht so wortwörtlich, aber die Bibel spricht von der vorlaufenden Gnade. Wir haben dieses 100%, diese 100%ige Frucht. Das ist, was Gott geplant hat von unserem Leben, was Gott von dem, aus dem Acker rausholen will. 100%, nicht 30%, nicht 60%, 100% will er. Aber bis dahin kommt, da fließt viel Wasser vom Berg. So, er lässt dich weit ziehen und dann Du kommst, da kommt ein Unfall, da kommt dies, da kommt eine Enttäuschung, da wirst du von Menschen enttäuscht, da wirst du von der Gemeinde enttäuscht. Ich sage das auch die Wahrheit, die meisten Christen glauben das nicht. Die sagen, Familie Gottes und so weiter ist wunderbar, also die sitzen und trinken Kaffee und singen Halleluja und preisen Gott und Gold regnet und Sterne scheinen am Himmel, es ist wie im Paradies. Die Gemeinde ist nicht wie im Paradies. Im Paradies war auch der Teufel schon drin, die Schlange. Und zwar mittendrin, wo der Baum des Lebens stand. Unter dem Kreuz würde ich sagen, da sitzt die Schlange. Das war damals im Paradies. Da war der Teufel. Und hat sogar gesprochen, der Teufel. Also brauchst nicht warten, dass in der Gemeinde keine Schlange und keinen Teufel gibt. Die Schlange schleicht sich überall rum. Und weißt du, und der Herr testet. Und ich könnte jetzt den vielfältigen Acker mit den Plagen Hiobs vergleichen. Genau das Gleiche. Da wird weggenommen, da wird was weggenommen, da wird was aufgearbeitet, da löst er sich von etwas und dort löst er sich von etwas und am Schluss, und da beginnt das Wunder, da wird er nachher 100%. Herr, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott erlaubt, dass du an Menschen enttäuscht wirst. Dass du an Pastoren enttäuscht wirst, dass du an Evangelisten enttäuscht wirst, dass du an Bischöfen enttäuscht wirst, du wirst sogar am Papst enttäuscht. Und das Schlimmste ist, was das Schlimmste passiert, und Gott erlaubt es, und hör mir bitte gut zu, ich bin Pastor, und so weiter. Gott erlaubt, dass du sogar an Gott enttäuscht wirst. Der erhört nicht deine Gebete, erfüllt nicht alle deine Wünsche. Stell dir mal vor, wo würdest du hinkommen, wenn er dir alle deine Wünsche erfüllen würdest? Hättest du x-mal den falschen Mann, die falsche Frau geheiratet, wenn er dir alle deine Wünsche erfüllt hätte? Er macht das und so weiter. Der eine will Sonnenschein, der andere braucht Regen. Und es ist kein Wunder, wenn das Wetter verrückt spielt. Wahrscheinlich erfüllt er jetzt alle ihre Wünsche. Der eine braucht dies. Stell dir mal vor, wo kämen wir hin? Gott erlaubt, dass wir sogar an ihm enttäuscht werden. Und ich erlebe in der Seelsorge die größten Heilungen in der Seelsorge, wenn Menschen gelernt haben, nicht nur dem Nachbar zu vergeben und nicht nur dem bösen Onkel zu vergeben, sondern indem sie gelernt haben, auch Gott zu vergeben. Gott, ich vergebe dir. Gott, ich vergebe dir. Hör, manche sind ganz entsetzt, wie kann ich, Gott vergibt mir. Aber ich muss auch Gott vergeben. Gott, ich habe dich nicht verstanden. Ich verstehe dich nicht. Du bist grausam. Du schneidest wie der Mann in der Bibel, wo du nicht gesät hast und so weiter. Und ich weiß und so weiter. Hier hast du dein Pfund und deine Gabe und so weiter. Hier hast du es und so weiter. Du musst lernen zu sagen, Vater, ich verstehe dich nicht. Und du musst auch deinem himmlischen Vater vergeben lernen. Für mich war sehr berührend, als mein Vater starb. Da hat alle Kinder nacheinander, alle acht nacheinander so zu sich kommen lassen. Keiner, da durfte nur seine Familie mitbringen, als er im Sterben lag. Er wusste, es geht nach Hause, es ist bald vorbei, er will nicht mehr weiterleben. Und dann sagt er, Johannes, ihr versucht mein Bestes für dein Leben zu geben. Aber ich muss Fehler gemacht haben und ich habe auch Fehler gemacht. Bitte verzeih mir, ich war nicht vollkommen. Und ich weiß, mein Vater war gut, ich habe nur vielleicht 3-4 Mal ein bisschen was an Streicheleinheiten gekriegt. So, aber das habe ich auch verdient. Eine Scheibe ausgeschlagen, bei uns war Glas sehr teuer und das habe ich wirklich verdient dafür, dass ich Streicheleinheiten bekam. So, und dann mussten wir viele Jahre mit Pappe unser Fenster zumachen oder Papier oder so. Ich weiß, aber das war Leichtsinn mit einer Kartoffelschlacht, Kartoffelernte. So, aber er war lieb und sagt, vergib mir, wenn ich irgendwo was falsch gemacht habe. Und manchmal haben wir, Gott macht keine Fehler, das wissen wir, aber wir haben den Eindruck, Gott hat was falsch gemacht. Warum hat er mich krank werden lassen? Warum hat er mein Haus abbrennen lassen? Bei Hiob, denke ich. Warum sind die Räuber gekommen? Warum habe ich keinen Mann gefunden? Warum habe ich keine Kinder? Warum habe ich kein Geld? Oder warum habe ich keinen Beruf lernen können? Warum kam der Krieg? Ganz besonders die Kriegsgeneration muss viel Gott vergeben. Denn da ist so viel Mist passiert im Krieg. So viel Schindluder. Da kamen Männer nach Hause, da waren die Frauen schon verheiratet mit anderen Männern und die haben gar nicht mehr erwartet. Da ist so viel passiert, Gott zu vergeben. Was kann jetzt ein Mann, der aus der Gefangenschaft, russischen Gefangenschaft nach Hause kommt und so weiter und findet jetzt einen anderen Mann bei seiner Frau und seiner Familie zu Hause? Was kann er dafür, für den Krieg, der passiert ist? Das sind andere Mächte und wir müssen lernen, diesen anderen Mächten, dämonischen Mächten, was auch immer, zu vergeben. Das bringt Tiefgang. Bis du so weit kommst und bis du die Qualität hast, die Qualität Gottes. Der Herr lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Das größte Ärgernis für mich in der Bibel. Gott lässt Sonne scheinen. Ich möchte dem Atheisten die Sonne abdrehen. Die Heizung abdrehen. Den Regen abdrehen. Aber was macht er? Die kriegen das beste Wetter. Das schönste Wetter. Das ist furchtbar. Aber wir müssen es lernen, diese Großzügigkeit Gottes in unserem Leben zu entdecken und zu sagen, Gott, du bist allmächtig und vergeben. In deiner Allmacht kannst du machen, was du willst. Ich kann dir keine Vorschriften machen. Mach so, mach so, mach so. Errette meine Kinder noch zu meinen Lebzeiten. Das wäre das Schönste, wenn schon deine Kinder zu deinen Lebzeiten Gott loben und preisen, Gott dienen. Aber das erlebst du vielleicht nicht und das erlebt erst die nächste Generation und so weiter. Und erst im Himmel siehst du, wie deine Familie vor Gott vereint ist und so weiter. Und das siehst du hier gar nicht. Du siehst nur, wie der Teufel wütet, wie der Hiob. Das ist der Weg, dieser steinige Boden. Herr, weißt du, oh, da soll nichts passieren. Du bist gottesfürchtig wie dieser gute Mann. Das ist der Boden, so. Oh, da soll nichts passieren. Und ich bringe zusätzlich ein Opfer dem Herrn. Und meine Kinder sind vielleicht böse Buben, aber du weißt ja, wie in Jugend zusammen ist, was sie da machen. Die machen dumme Sachen. So, ich bringe vorsorglich ein Opfer. Und was passiert? Das, was er befürchtet hat, ist alles eingetroffen. Was er befürchtet hat, das ist alles eingetroffen. So arbeitet Gott, vielfältiger Acker. Aber nachher hat Hiob alles doppelt zurückbekommen. Nachher hat Gott ihn wieder alles erstattet und zurückgegeben und beschenkt. Christen erwarten meistens nur Segnungen. Sie erwarten Heilungen, sie erwarten Prophetien, sie erwarten Ermutigung, Inspiration, Motivation, sie erwarten Wohlstand. Das alles soll auf sie zukommen und so weiter. Aber was passiert, wenn das nicht kommt? Wir müssen glücklich sein, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Wir müssen glücklich sein, trotz vieler unerhörter Gebete. Wir müssen glücklich sein und in der Anbetung immer stehen vor dem Herrn, den Herrn loben und preisen, in der bittersten Armut. Ihn trotzdem. Und das kannst du nur, wenn du Wurzeln hast. Wurzeln in Gott. Dann kannst du sagen, wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Heidemi, kannst du das Lied singen, nimm, o Herr, meine Hand auf dem Klavier? Ich habe ein Lied. Dieser Tag habe ich dieses Lied, jemand hat mir aus Amerika dieses Lied geschickt. Und hat die Geschichte ausfindig gemacht, wie dieses Lied entstanden ist. Nimm, o Herr, meine Hand. Das Lied ging über die ganze Welt. Es war 1930, 32, ein amerikanischer Sänger, ein sehr bekannter Sänger, der hat in jeder Evangelisation singen dürfen, singen können und so weiter. Und er wurde gebeten, komm in diese Evangelisation, eine Großveranstaltung in Chicago, komm und sing. Und seine Frau war schwanger, aber war noch nicht die Zeit für die Geburt. War schwanger und er spürt, ich sollte bei meiner Frau bleiben und nicht singen gehen. Ich sollte meiner Frau dienen, meine Frau braucht mich, nicht die 10.000, 20.000 Leute. Und der Heilige Geist hat ihm gesagt, bleib bei deiner Frau. Aber er hat gesagt, ich muss Gott dienen, die Menschen warten auf mein Lied und so weiter. Und er ging und sang dieses Lied auf dieser Großveranstaltung und alle waren begeistert und sagen, Bruder, du hast die Gabe des Charisma, des Lobens und Preisens, sing noch ein Lied. Und er sang. Und während er das letzte Lied sang, kommt jemand und sagt, hör mal, ein Telegramm ist angekommen, deine Frau ist gestorben. Die Wehen haben eingesetzt, deine Frau ist gestorben. Und er geht nach Hause, hat das letzte Lied gesungen, geht nach Hause, kommt zu Hause an, ein Junge. Der Junge ist geboren, die Mutter ist tot. Und dann passiert, das Kind lebt ein paar Tage und das Kind stirbt auch. So, Frau und Kind, beides in kurzer Zeit verloren. Und er sagt, eine Dunkelheit kam über mein Leben. Finsternis bedeckte mein Leben. Depression überfiel mich. Herr, und der Herr hat gesagt, Kind, ich habe dir gesagt, bleib bei deiner Frau. Aber du hast nicht erkannt, worauf es wirklich ankommt. Und ich möchte heute Abend auch sagen, wir müssen erkennen, worauf es manchmal in unserem Leben ankommt. Manchmal, wir müssen auf die Stimme Gottes hören, was er sagt. Wenn er sagt, bleib bei deiner Frau, was hat Vorrang, die Familie oder sonst was, und so weiter, bleib bei deiner Frau. Und dann war er im ganz tiefen Loch. Und in dieser Zeit hat er dieses Lied bekommen, Take My Hand, Precious Lord. Ich denke, du kannst es singen. Wir haben das vorbereitet. Ist es ein Gebet? In Englisch. Wir singen es? Nee, wir singen das in Englisch. In Englisch ist es gut genug und wir können es auch verstehen. Es ist ein Gebet. Ich möchte meine Botschaft ist, Wurzeln in Gott lassen. Auf Gottes Stimme hören, in Gott verankert sein, das ist viel wichtiger, als große Dinge für Gott zu tun und für Gott zu wirken. Es ist viel wichtiger als alles Irdische. Das ist so das Programm Gottes in der Bibel. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und Jakob wurde zerbrochen. Auch dieser gleiche Weg. Nimm, o Herr, meine Hand, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Egal, was die Familie sagt, egal, was ist. Und dieses Bild stand vor mir mit der Raupe. So eine Raupe, aus dem einmal ein Schmetterling werden soll. Und diese schönen, bunten Flügel. Weißt du, zuerst einmal verpuppt sich. Irgendwo verpuppt sich und häutet sich mehrmals. So eine Raupe häutet sich mehrmals. Auch wir häuten uns mehrmals, bis wir das werden, was Gott aus unserem Leben machen möchte. Das ist dieser vielfältige Acker. Und dann sind wir so weit, dass wir dann gute Christen sind. Wir sind immer gute Christen. Wir sind vollkommen von Anfang an, aber noch nicht fertig. Und Gott arbeitet an uns und dann kommt 30-prozentig, 60-prozentig und am Schluss, und das ist das Schöne dabei, dann werden wir 100-prozentig. Und Gott möge aus unser Leben 100-prozentige Gläubige machen. Das ist das Ziel, das ist das, was wir anpeilen. Herr, nimm meine Hand. Und dass du anfängst, dich von Gott führen zu lassen, und zwar, dass du sagst, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir sind steinhart manchmal. Aber Gott sagt, ich will das steinerne Herz aus dir nehmen und dir ein fleischernes Herz geben. Aber auch das fleischerne Herz ist noch nicht vollkommen. Es muss durchblutet, durchströmt, erfüllt sein vom neuen Leben. Unser Leben muss allein von Gott bestimmt werden. Nicht von den Vögeln. So schön sie auch singen und zwitschern. So appetitlich wir ihnen auch sind. Und unser Leben sein mag. Unser Leben muss von Gott bestimmt sein. Und auch nicht von den Menschen, dass wir erlauben, Menschen über uns zu herrschen. Die Sorgen, das Menschliche, das Irdische, dass diese Dinge uns beherrschen. Gott befreit uns Stück für Stück von uns selbst. Von der Materie. Von den Erwartungen, die wir haben. Ja, der müsste doch wissen. Der müsste doch sehen, wo ich stecke und was mit mir los ist. Dass wir nichts mehr von Menschen erwarten, alles von Gott erwarten. Und dass wir auch nichts mehr von uns selbst erwarten. Herr, in mir wohnt nichts Gutes. Ich müsste entschuldigen, ich faste. Das war so ein Thema, so ein heikles Thema, so ein inneres Thema, was eigentlich unser Leben auf Gott vorbereitet. Ich bereite mich auf Gott vor und suche den Herrn. So, ich denke, wir gehen in diese Richtung, dass wir nichts mehr anderes suchen als Herr so nah wie möglich zum Ursprung der Dinge. Unsere Wünsche müssen göttliche Wünsche werden. Unsere Träume müssen göttliche Träume werden. Unser Wille muss ein göttlicher Wille werden. Unsere Kraft muss göttliche Kraft werden. Alles andere wäre Kurpfuscherei. Ich könnte noch viel sagen, aber ich will es nicht mehr. Unser Leben muss für Gott die Härte verlieren. Der Weg muss aufgelockert werden, gebrochen werden, dieser Pflaster, diese Pflastersteine, die da sind. Es gab ja keine Betonstraßen früher oder so weiter. Wie ab hier, wenn ich denke, ich bin dieses Stück gelaufen, um zu sehen, was der Apostel Paulus so alles auf sich genommen hat. So diese Via Appia, diese Pflastersteine. Diese Pflastersteine müssen aus unserem Leben raus. Alle Pflästerchen, alle Trostpflästerchen, alles Menschliche muss aus unserem Leben heraus. Der Boden muss aufgelockert werden. Und dann kommt das Schöne dabei. Der Herr. Nimm, o Herr, meine Hand. Letzter Gedanke, und mit dem möchte ich irgendwie langsam zum Schluss kommen. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und das ist so ein Bild für mich. Der Herr Jesus wusch seinen Jüngern die Füße. Warum? Er wusste, was passiert. Sie werden mich alle verlassen. Sie werden mich alle aufgeben. Sie werden sich selbst verfluchen. Denk nur an Petrus. Und trotzdem wusch er seinen Jüngern die Füße, weil er wusste, sie müssen diesen Weg gehen. Sie sind rein um des Wortes wegen. Und der Herr sagt, es ist nötig, dass ich euch die Füße wasche. Denn ihr müsst diesen Weg gehen. Dieser Weg wird euch nicht erspart werden. Der Weg des vielfältigen Ackers wird dir und mir nicht erspart werden. Und niemand erspart. Der Weg eines Hiobs wird niemand erspart. Der Weg der Patriarchen wird niemand erspart. Der Weg Abrahams, der Weg Isaaks, der Weg Jakobs und der Weg der Söhne Jakobs wird uns nicht erspart. Der Weg der Kinder Israel wird uns nicht erspart, dass wir aus Ägypten rauskommen und dann in die Wüste müssen. Ich habe gedacht, jetzt komme ich ins gelobte Land. Ich habe es auch gedacht. Nach meiner Taufe. Und einige haben jetzt ihr Tauffest gehabt, diese Tage. Sich erinnert, was alles passiert ist, begraben worden. Ich habe nach meiner Taufe, ich bin nach Hause gegangen, ich habe mich im Spiegel geguckt, ob ich Flügel habe oder einen Heiligenschein über mein Leben ist. Nichts von dem, es war furchtbar. Ich dachte wenigstens, dass ich strahle. Weißt du, ich wäre schöner jetzt. Nein, nichts von dem. Im Gegenteil. Wir haben falsche Erwartungen. Wir haben irdische Erwartungen und Gott hat geistliche, himmlische Erwartungen an uns. Total andere Erwartungen. Er erwartet was anderes. Er wäscht die Füße, obwohl er weiß ganz genau, die nächsten 2-3 Tage werden wir alle versagen. Und trotzdem so viel investiert Gott in seine Kinder. Und obwohl Gott weiß, die Vögel werden dir alles wegpicken, was du hörst. Wie viele Predigten hast du bis jetzt schon gehört? Überleg einmal. Und wie weit bist du gekommen? Eigentlich noch nicht ganz weit. Ich komme, wie wenn ich jetzt so faste. Ich denke, Mensch, Johannes, du stehst immer noch am Anfang deines geistlichen Lebens. Obwohl ich schon so viele Jahre predige. Du bist gar nicht weit weggekommen. Du bist das Ziel. Ich sehe immer das Ziel. Aber der Weg ist so lang und so weit. Und wir denken manchmal, ich bin jetzt fertig. Ich habe Geistestaufe erlebt. Wow, das war Revolution. Ich dachte, jetzt geht's im Schnellzug mit der Concorde in den Himmel. Nix. Ich gehe zu meinem Pastor und weiß, was so passiert. Herr, mal tut das, was Sie hier erlebt haben, das ist alles vom Teufel. Alles zusammengebrochen. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich pfeife jetzt auf deine Gaben. Ich faste und bete und was kriege ich? Einen Dämon. Pastor hat gesagt, der müsse es wissen. War geschockt. Und so arbeitet Gott. Und ich bin so froh, dass Gott so gearbeitet hat. Dass Gott mich enttäuscht hat. Dass mein eigener Pastor, der mir Sonntag für Sonntag gepredigt hat, sagt, das, was du jetzt erlebt hast, ist alles vom Teufel. Weil er an Zungensprache nicht glaubte. Alles vom Teufel. Und weißt du, wie Gott mich dann geführt hat? Ich habe gesagt, danke, könnt mit eurer Kirche alles, die Kommunisten haben recht gehabt, Opium fürs Volk. Alles nur, um das Volk unter Kontrolle zu halten. Das ist Religion. Und ich bin von der Religion und Kirche und Pastoren enttäuscht worden. Und das war so gut. Es war sehr gut so, dass ich enttäuscht wurde. Und weißt du, da laufe ich durch Augsburg und ich werde es nie vergessen. Ich habe gesagt, Gott, am Sonntagmorgen sollte ich in der Kirche sein. Aber was ich mache, ich laufe durch Augsburg, sage, ich gehe lieber in den Park und höre den Gezwitscher der Vögel an. Habe ich mehr davon, als wenn ich so Märchen anhöre, die gar nicht stimmen und gar nicht wahr sind. Ich musste durch so eine Phase meines geistlichen Lebens durchlaufen. Ich musste an Gott frustriert sein, an Kirche frustriert sein, an Religion frustriert sein, damit ich das Wahre entdecke. Und dann höre ich jemand mit Tambourin. Sowas habe ich noch nie erlebt in meinem Leben, dass man in der Kirche mit Tambourin oder im Gottesdienst mit Tambourin da Gott lobt und preist und in der Hände klatscht. Und ich habe dieses Lied habe ich gekannt aus dem Reichsliederbuch. Möchtest du Kraft? Kraft. Na, möchtest du los sein vom Banne der Sünde? Es ist Kraft, Kraft in dem Blute. So, das singen sie und das wiederholen sie ständig. Und ich komme rein in diesem Gottesdienst. Und dann sagt der Pastor, wenn jemand noch Fragen hat, Geistestaufe haben möchte und so weiter, bleibt zurück. Und ich gehe dann auf den Pastor direkt zu, aber ich habe nicht viel vom Gottesdienst mitgekriegt. Ich kam erst zum Schlusslied rein und dann sage ich, wissen Sie, Wassertaufe kenne ich, aber von Geistestaufe habe ich noch nie was gehört, obwohl ich schon in Zungen gesprochen habe. Dann erzählt er mir, was Zungensprache ist. Aber du siehst, wie Gott arbeitet, den Boden, was die Vögel wegpicken, wird auf eine andere Art und Weise wieder zum Leben erweckt. Die Sehnsucht, du kannst, wenn du einmal von Gott harponiert bist, du kommst von Gott nicht mehr weg. Kannst wenden, wie du willst. Und deshalb, wenn jemand von Gott irgendwo mal harponiert wurde, der kann Handstand, Kopfstand, Bauchstand, was er sonst noch will, der kann alles machen, der kommt von Gott nicht mehr los. So, und dann sage ich, Pastor, und dann erzählt er mir, das ist alles nicht wahr. Das ist alles vom Teufel. Das hat es früher gegeben, aber heute gibt es sowas nicht. Und die paar Minuten, die ich bei meinem Pastor verbracht habe, der mich schon so vergiftet, dass ich schon mit dem argumentiere. Dann sagt er, mein Herr, ich habe nicht gewusst, wie ich heiße, ich war anonym dort, das erste Mal, sagt, mein Herr, gehen Sie nach Hause, knien Sie sich hin und sagen, Herr Jesus, war das von dir? Lass es wiederkommen, war es nicht von dir? Dann halt es fern. Und was mache ich? Gehe nach Hause, tue, was der Pastor gesagt hat, der Prediger gesagt hat, knie mich hin und sage, Herr Jesus, das, was ich vor ein paar Wochen erlebt habe, dieses Gefasel in anderen Sprachen oder ba, verstehst, wenn das von dir war, lass es wiederkommen. Und was sage ich? Es fing an. Und so weiß ich, dass meine Geistestaufe, meine Erfahrung mit Gott nicht von irgendwelcher Religion kommt, nicht von Menschen kommt, auch von Menschen keine Bestätigung bekommen hat. Es hat allein von Gott die Bestätigung. Und so ist permanent auch mit vielen anderen Dingen in meinem Leben gewesen. Die Bestätigung habe ich von Gott und nicht von Menschen. Und es ist so wichtig, dass du deine Bestätigung von Gott und nicht von Menschen hast. Und deshalb erlaub Gott, du erlebst etwas, Menschen hauen mit einem Prügel drauf und dann sagst du, oh. Und dann beginnst du die Wahrheit zu suchen und findest, wenn du ehrlich bist, findest du die Wahrheit und du kommst auf die Wahrheit drauf und die Wahrheit macht dich frei. Und wovon macht sie dich frei? Von Menschentum, von menschlichen, irdischen, begrenzten, deutschen oder was weiß ich, amerikanischem oder chinesischem. Er macht dich frei, sodass du Gott anbeten kannst im Geist und in der Wahrheit. Und das ist, was ich euch einlade, Wurzeln in Gott schlagen. Und all diese Phasen des vielfältigen Ackers machst du durch, bis du hundertprozentig bist. Gott segne uns. Lass uns aufstehen und lass uns zum Herrn gehen und lass uns den Herrn anbeten. Ich möchte heute Abend vielleicht für einen oder anderen noch beten, aber lass uns erst mal Gott loben und preisen. Wir singen einen Chorus und preisen Gott mit einem Chorus zuerst einmal. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du unser Herzen zubereitest für das Göttliche. Herr, und du erlaubst, du verschleuderst so viel Worte, so viel Gedanken, so viel Predigten, so viel Gottesdienste verschleuderst du uns. Und wir gehen in so viele Veranstaltungen, so viele Menschen arbeiten an uns und jeder tut ein Stückwerk an uns. Und alles ist ein Stückwerk, was mit uns passiert, Herr Jesus. Und du arbeitest in deiner Liebe und Geduld an uns, bis wir hundertprozentig werden. Herr, du willst hundertprozentige Jünger haben. Hast auch deine Jünger genauso in der gleichen Art und Weise behandelt. Das war nämlich ihre Geschichte. Ihr Leben war das, dieser vielfältige Acker. Du hast jeden einzelnen von ihnen wieder aufgesucht, bist ihnen nachgegangen. Herr, nicht sie sind dir nachgegangen, du bist ihnen nachgegangen. Und der Herr Jesus geht uns nach heute Abend. Halleluja. Und vielleicht hast du Frust in deinem Herzen. Gegen wen auch immer. Vielleicht am schlimmsten gegen Gott. Und weißt du, wenn du nicht kapitulierst vor dem Herrn und sagst, Gott, vergib mir, wirst du Depressionen bekommen. So viele, das ist die Ursache für Depressionen. Der Teufel gießt noch Öl ins Feuer und sagt, ja, das ist recht. Siehst du, Gott hat dich nicht lieb, hat alle anderen lieb, aber dich nicht. Du darfst sagen, Vater im Himmel, vergib mir alle meine Sünden und ich möchte dir auch alles vergeben, so dass wir einander nichts mehr vorzuwerfen, nichts mehr vorzubringen haben. Wir möchten ganz frei miteinander reden, ganz frei miteinander umgehen. Vergib Gott heute Abend. Vielleicht hast du Punkte, wo du Gott anklagst. Warum hast du mich krank werden lassen? Warum kam das Geschwür zu mir? Warum hast du den Schaden in meinem Leben angerichtet? Warum kam diese Ehescheidung? Warum kam diese Katastrophe, die Offenbarungseid? Warum das alles, oh Gott? Ich verstehe das nicht. Mach wie Hiob. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Herr, ich will gar nicht wissen, bin gar nicht daran interessiert zu erfahren, warum das alles war. Ich will dich anbeten und ich will dich preisen. Nimm dir die Freiheit heute Abend und komm so zum Herrn. Und es ist ganz wichtig, dass du alles stehen lässt, links und rechts, und kümmerst dich weder um Gott, noch um den Teufel, noch um die Welt, noch um sonst irgendwas. Ich bin da, Gott, als dein Anbeter. Und ich preise dich, dennoch preise ich dich. Trotzdem ehre ich dich und trotzdem bist du Nummer eins in meinem Leben. Und ich weiß, das alles ist so wichtig, dieses Häuten ist so wichtig, dieses Ablegen ist so wichtig. Ich will ein Schmetterling werden. Ich will ein Schmetterling werden. Und weißt du, dieser Schmetterling, wenn es aus der Raupe rauskommt, ist es so zerdrückt, zerquetscht. Und vielleicht bist du auch so innerlich zerdrückt und zerquetscht heute Abend. Aber ich sag dir, auf dich wartet was Großes. Du sollst in der Ewigkeit Gottes dich aufschwingen wie ein Schmetterling. Und die sind die ersten Boten des Frühlings. Und du bist der Erste, du darfst ein Bote der Ewigkeit werden. Und du trägst etwas in dir. Und wenn du einmal bei Jesus bist, wirst du dich nicht mehr erinnern an dein Raupendasein, an das Kriechen und so weiter. Du wirst niemand wird sich mehr daran erinnern. Wenn wir ihn sehen, wir werden ihm gleich sein. Halleluja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns heute Abend zeigst, wie lieb du uns hast. Du wäschst jetzt deinen Kindern die Füße. Der Heiland geht durch die Reihen und er wäscht uns die Füße heute Abend. Deine Füße. Und ich spüre heute Abend, ich möchte Menschen aufrufen. Vielleicht bist du an Gott frustriert, an Gott enttäuscht. Und du haderst mit Gott. Und zwar ganz massiv. Ich möchte dich einladen. Komm für ein paar Augenblicke nach vorne. Ich will für dich beten. Nicht jeder, sondern nur, wenn du wirklich so tief im Hader Gott gegenüber bist. Warum bin ich krank? Warum bin ich arm? Warum bin ich schwach? Warum bin ich so behindert? Warum das alles? Komm zum Herrn heute Abend. Wenn du dieses Warum und Gott nicht verstehst. Ich möchte Menschen bitten, die sonst nie nach vorne regelmäßig kommen. Aber du kommst heute Abend, weil du Gott spürst in deiner Seele. Gott, warum? Warum ich? Warum mich? Warum mein? Warum all das in meinem Leben? Halleluja. Warum bin ich das, was ich bin? Warum bin ich das geworden? Hader ist in deiner Seele. Bitterkeit ist in deiner Seele. Schmerz ist in deiner Seele heute Abend. Halleluja. O Heiland, du möchtest Heide ihre Füße segnen, Herr. So wie du die Füße der Jünger gewaschen hast, so wäschst du jetzt ihre Füße, Heiland. Oh, damit sie den Weg gehen kann und damit den Weg der Heiligkeit und Heiligung und Reinheit. Halleluja, Vater, ich danke dir. Halleluja, 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 Herr, heilige diese Füße. Oh, heilige diese Füße. Du hast die Füße deiner Jünger damals geheiligt und du heiligst jetzt, Herr, die Füße meiner Schwester, der Heide. Herr, ich danke dir. Halleluja, Halleluja, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So, dass nichts mehr da ist, kein Rest. O Herr, von dem, was früher war, es ist alles neu. Herr, es ist rein um deines Wortes willen, Herr. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke dir. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Praise Gott. Halleluja, Halleluja, heilige diese Füße jetzt. Shikama meteri meschitiri salarakanschen, die Kraft Gottes, wirke jetzt in einer mächtigen Art und Weise. Herr, und du hast deine Jünger immer vorher gesegnet, bevor sie den Weg gegangen sind, egal welchen Weg. Herr, und du segnest unsere Füße jetzt, du segnest die Füße von der Heide jetzt, damit sie den Weg des Lebens und des Glaubens gehen kann. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Praise God. Halleluja, Halleluja. Kannst du deine Schuhe ausziehen? Nee, ich segne dich dann so. Vater, ich danke dir. Halleluja, Halleluja. O Shika Paramasanti. Und du fragst dich, warum ich? Warum ist es mir passiert? Aber Herr, du weißt, denen, die Gott lieben, Dinge dienen alle Dinge zum Besten. Herr, meine Schwester wäre heute Abend nicht hier, wenn nichts ihr zugestoßen wäre. Und du vergibst ihr ihre Schuld und heilst ihre Missetaten. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Nimm's in Gottes Namen. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Preis Gott. Kannst du deine Schuhe ausziehen? Aber du kannst ausziehen und kannst dann ohne Strümpfe kommen. Kannst. Halleluja, danke, Jesus. Preis dem Herrn. Halleluja, halleluja, danke, Jesus. Halleluja, halleluja. Preis Gott. Halleluja, halleluja. Der Herr dient uns. Der Herr arbeitet an uns. Halleluja, halleluja, danke, Jesus. Ganz nach oben ziehen, ich passe dann auf. Okay. Halleluja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diese Füße. Diese Füße sind geheiligt in Jesu Namen. Heiliger Gott. Oh, meine Schwester versteht so vieles nicht in ihrem Leben. Sie hat für so vieles keine Worte. Sie hat Tränen über Tränen, Herr. Aber du hast gesagt, der Tag wird kommen, es wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein. Auch für ihrem Leben, Herr. Und ich wasche jetzt ihre Füße hier. Herr, so wie du deinen Jüngern in Johannes 13 die Füße gewaschen hast, als ein Zeichen gegeben, ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der Barmherzigkeit. Und ich segne sie jetzt, Herr. Halleluja, halleluja. Vater, du weißt, du weißt, oh, du weißt den Schmerz, oh Gott. Und meine Schwester vergibt auch dir, dem Schicksal. Oh, dass sie nicht mehr länger mit dem Schicksal hadern muss, sondern dass sie sagen kann, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Herr, dein Name, meine Schwester hat keine Worte für das Irdische, für den Schmerz, für das, was sie erlebt, für das, was in ihrem Herzen ist, hat sie keine Worte. Herr, sie kann es nicht sagen, nicht ausdrücken, aber Heiliger Geist, du verstehst es. Heiliger Geist, du verstehst ihren Schmerz. Und Heiliger Geist, du bist der Tröster jetzt ihrer Seele. Gerade jetzt. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Nimm's. Halleluja, halleluja. Wartest. Mein Gott und mein Herr. Mein Gott und mein Herr. Halleluja. Halleluja. Verstehst auch vieles nicht in deinem Leben. Halleluja, 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 halleluja. Pika shalale meresi. Alla ramashenduria sara, siriasam, aramasanti. Du kannst beide Füße reinlegen. Ishala ramasanti. Herr, du weißt auch diese Füße heute Abend. Herr, diese Füße brauchen deine Hilfe. Mein Bruder kann den Weg nicht gehen. Er kann nicht allein gehen. Herr, er ist so schwach. Obwohl er sehr stark äußerlich ist, innerlich ist er sehr schwach. Herr, und ich lege diese Füße in deine Hände, Herr. Nimm diese Füße und leite und lenke ihn. Führ ihn auf den geraden Weg, Herr. Führ ihn auf deinen Weg heute Abend. Vater, ich bitte dich in Jesu Namen. Halleluja, halleluja, halleluja. Shikuria sarama singala poshara sara. Der Weg Gottes ist manchmal unerklärlich. Und der Herr sagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Du verstehst die Welt nicht, weil die Gedanken Gottes nicht deine Gedanken sind, sondern seine Gedanken sind. Und sie sind so unterschiedlich, wie Himmel von der Erde entfernt sind. Verstehst es nicht, deshalb lass es das ergründen. Lass es das verstehen und das begreifen. Gott ist größer als alles. Herr, und ich möchte deine Größe preisen. Ich möchte deine Größe anbeten heute Abend. Ja, über sein Leben. Herr, nimm diese Füße und führe ihn. Du bist den Emmaus-Jüngern nachgegangen. Und du gehst auch meinem Bruder jetzt nach, Herr Jesus. Ich danke dir. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du meinem Bruder nachgehst, wo er auch hingeht. Herr, du bist immer dabei und du darfst heute Abend, auch wenn du nicht hier vorne warst, du darfst heute Abend wissen, wo ich hingehe, da ist der Herr dabei. Gott ist immer bei dir dabei. Lass uns zusammen sagen, mein Herr ist immer bei mir und er ist immer dabei, wo ich auch immer bin. Amen. Wisse, Gott ist immer dabei. Halleluja. Mit meinen Augen, sagt der Herr, will ich dich leiten. Das gilt auch für dich. Gott will dich leiten mit seinen Augen. Halleluja. Gott segne dich. Praise Gott. Der Herr ist immer dabei. Ob du es spürst oder nicht spürst. Weil er in seinem Wort sich verpflichtet hat, dabei zu sein. Wir sollen aufhören, mit Gefühlen nur zu leben. Nur nach Gefühle zu gehen. Ja, ich fühle Gänsehaut, warm oder kalt oder sonst was. Vergiss es. Sein Wort sagt, ich bin bei dir. Alle Tage bis an der Weltende. Und das ist Amen. Da gibt's keine Diskussion. Und wir brauchen keinen Kommentar dazu. Er ist bei uns bis ans Ende der Welt. Halleluja, Halleluja. Praise Gott. Halleluja. Praise Gott. Halleluja. Der Herr sieht dich. Der Herr kennt dich. Und der Herr weiß, was du für ein Gebilde bist. Halleluja, Halleluja. Die Hand Gottes ist, so wie jetzt meine Hand auf dein Leben, ist über dir. Und Gott gibt dich nicht auf. Oh, ich spüre und ich weiß, Gott ist hier und er sagt, ich will dich nicht loslassen. Gott lässt dich nicht los. Halleluja. Du bist dieser Acker, dieser Boden, dieser Flecken. Du bist dieses Stück Land, dass Gott sein Wort, sein Samen ausstreut und er kriegt's 30, 60 und 100-fältig. Dein Leben wird Frucht tragen. Du bist nur voller Enttäuschung. Und der Herr nimmt all diese Enttäuschungen weg von dir heute Abend. Halleluja, er nimmt alle Enttäuschungen weg. Halleluja. Kannst du deine Schuhe ausziehen? Ich segne dich so. Vater, ich danke dir, dass du jetzt meine Schwester segnest. Praise Gott. Halleluja. Du weißt, was sie in ihrem Herzen hat. Und du nimmst diesen Stachel aus ihrem Herzen. Halleluja. Hadere nicht mit Gott. Hadere nicht mit Gott über deine Eltern. Der Herr sagt, ich habe deine Eltern lieb. Ich habe deine Eltern lieb. Hushika paramashantara santi. Ich habe den Mund und die Ohren gemacht. Ich kann sie öffnen und schließen. Aber nimm deine Eltern so, wie sie sind. Und ich sehe, wenn du deine Eltern annimmst als ein Geschenk Gottes, werden sich Geschenke in deinem Leben einstellen. Halleluja, halleluja. Praise Gott. Halleluja, halleluja. Die Dunkelheit weicht. Wenn du deine Augen schließt, siehst du, wie ein Lichtstrahl in dein Leben hineinfällt. Es ist Gottes Licht, das dein Dunkel erhellt. Und der Herr sagt, ich gebe Hoffnung, wo keine Hoffnung ist. Ich gebe Trost, wo nichts mehr zu trösten geht. Und niemand mehr trösten kann. Du bist untröstlich. Aber Gott sagt, ich tröste dich. Wie eine Mutter ihr Kind tröstet, tröste ich dich. Ich tröste dich. Dein Schmerz ist viel zu groß. Medizin kann dir nicht helfen. Aber der Herr, die Salbung, der Heilige Geist. Die Dornen, die haben dich gestochen und bist zerstochen. Die Dornen haben dich zerstochen. Und du bist voller Stachel. Aber der Herr sagt, ich will dir die Stachel ziehen. Ich bin dein Arzt. Ich will deine Verletzungen wegnehmen von dir. Steck dich zum Herrn aus, da wo du bist, gerade jetzt. Der Herr nimmt den Stachel weg aus deinem Leben. Diesen Pfahl, die Verletzung. Halleluja, Gott nimmt es weg und heilt deine Gebrechen. Du wolltest jemand helfen und hier ist jemand, für diese Person möchte ich noch beten. Du wolltest jemand helfen, jemand dienen und hast dich um eine Person dich besonders bemüht, dich eingesetzt, dich engagiert, dich fast aufgeopfert. Und was bekommst du jetzt? Ein Seitenhieb nach dem anderen. Eine Tracht Prügel nach der anderen. Und du sagst, womit habe ich das verdient? Ich möchte Gottes Namen über dein Leben anrufen. Du gehst jetzt durch ein Dornengestrüpp hindurch. Und das ist ein Dornengestrüpp. Hier sind ein oder zwei Personen, die solch eine Situation durchmachen gerade jetzt. Komm nach vorne. Für dich habe ich schon gebetet. Gott segne dich. Und du nimmst den Segen an. Aber noch jemand anders. Setz dich hier auf diesem Stuhl. Du gehst durch ein Dickicht durch. Ein Gestrüpp. Ein normaler Sterblicher kommt hier nicht durch. Aber der Herr sagt, ich bring dich durch. Hebt eure Hände auf zu unserer Schwester. Oh, sie braucht Gnade Gottes. Du brauchst nicht Kritik. Du bist genug kritisiert worden. Du brauchst nicht Ratschläge. Du weißt ganz genau, wo es lang geht. Oh, du siehst die drei Freunde Hiobs kommen und die Philosophie und alles andere, was du jetzt erlebst, ist Philosophie. Aber der Herr sagt, meine Tochter, ich gebe meinen Trost dir jetzt. Dein Dickicht, dein Dschungel werde ich überwinden und du kommst aufs gute Land. Du kommst aufs gute Land. Mein Wort kommt zu dir. Und du wirst auch heute und in den nächsten Tagen Worte bekommen, die deine Seele erquicken. Die Salböl sind für deine Wunden. Oh, ich werde die Wunde nicht vergrößern. Ich werde die Wunde nicht vertiefen. Ich werde die Wunde reinigen und Öl in diese Wunde gießen. Bist verwundet, mein Kind. Bist verwundet, meine Tochter, sagt der Herr. Und ich bin für die Wunden gekommen. In meine Wunden darfst du deinen Finger legen und da heilen deine Wunden. Wunden werden durch Wunden geheilt. Durch die Wunde Jesu, Halleluja. Husha paramasanti. Salbung Gottes fließe jetzt. Meine Schwester braucht es. Meine Schwester braucht es. Meine Schwester braucht es. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Meine Schwester braucht es und sie kriegt es jetzt in Jesu Namen. Glory. Und ich sehe, der Herr wickelt dich ein in einen Verband. Halleluja, wickelt dich ein. Und der Herr sagt, ich verbinde dich. Ich heile dich. Ich helfe dir. Er ist es. Nimm's von ihm aus seiner Hand und sei geheilt. Und diese Stacheln, die werden jetzt gezogen. Aus deinem Herzen, aus deinen Gedanken, die kannst du vergessen. Weil der Herr es vergisst und nicht mehr gedenkt. Amen. Amen. Praise Gott. Du hast den Kaktus hineingelangt. Der Kaktus ist so gemein, es hat sich gewehrt. Aber der Herr sagt, ich helfe dir in deiner Situation. Bist enttäuscht, durch Enttäuschung bist du gegangen. Die Sorgen, die haben dich fast erdrückt und erstickt. Aber der Herr sagt, das, was ich in dir hineingelegt habe, und das sagt er auch zu allen anderen, das, was ich in euch, meine Kinder, hineingelegt habe, das kann nicht erstickt werden. Das kann nicht aufgefressen werden. Das kann nicht zertreten werden. Das kann nicht zerstört werden. Das kann nicht vernichtet werden. Es hat Ewigkeitswert in sich. Und das, was ich an dir tue, gerade jetzt, mein Kind, das hat Ewigkeitscharakter. Es hat Ewigkeitscharakter. Du bist auf meinem Acker. Du bist auf meinem Boden. Zieh mal deine Schuhe aus. Halleluja. Du stehst und du bist auf heiligen Boden hier. Nicht nur in der Gemeinde, sondern geistlich. Du stehst auf dem heiligen Land, wie einst Moses von diesem brennenden Busch, der brannte und brannte und brannte und nicht verbrannte. Du brennst schon eine ganze Weile, sagt der Herr. Hushikaparasato, du bist gekommen. Du bist gekommen, um zu sehen, was soll das bedeuten. Und du erlebst meine Gegenwart in einer ungekannten Art und Weise. Ich bin, der ich bin. Und ich bin der daseinende Gott und ich werde bleiben in Ewigkeit. Generationen, sie kommen und gehen und werden vergehen. Ich werde bleiben, sagt der Herr. Shikura Santi, ich bin dein Gott, der dich aus dem Diensthause Ägyptens herausgeführt hat. Huramasantura Shalara Sikeli Korapate. Uri Parashita Rasanturi Karashanti. Sinturi Nasalara Shintu. Die Hand Gottes ist auf deinem Leben. So wie ich mit Moses vom Anfang an seines Lebens war. Der Teufel wollte ihn vernichten. Pharao wollte ihn ins Meer werfen. Er sollte nicht leben. Und meine Tochter, auch du solltest nicht existieren. Durch all das, was in deinem Leben passiert ist, du hättest keine Existenzberechtigung, menschlicher Art und Weise. Aber ich habe dich gewollt, sagt der Herr. Ich habe dich ins Dasein gerufen. Und ich habe dafür gesorgt, dass Pharao dich ernährt. Und dass du die beste Ausbildung bekommst, wie einst Moses. Und alles bekommst, was du brauchst. Und ich bilde dich jetzt aus. War's lang genug beim deinem Schwiegervater? War's lang genug in der Wüste? War's lang genug bei den Schafen? War's lang genug in der Fremde? Ich will dich zu deiner Berufung hinbringen und zuführen. Shikarasam, ich heile. Ich heile deine Seele. Die Kratzer. Hushiparasante, der Feind hat dich angekratzt, hat dich angegriffen, in jeder Form und jeder Weise. Du bist zerstochen. Der Herr sagt, du bist so zerstochen, wie mein Haupt von den Dornen zerstochen war, von der Dornenkrone. Ich weiß, was das heißt, Dornenstiche zu haben. Ich weiß, was es bedeutet, eine Dornenkrone zu tragen. Ich weiß, was es bedeutet, unter den Dornen geraten zu sein. Ich weiß es, Jesus war unter den Dornen. Halleluja. Die Dornen wollten ihn ersticken. Und du hast auch vielleicht so gebetet wie Jesus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Wo ist der Gott Elias? Wo ist der Gott der Bibel, der Apostel, der Kinder Gottes, der Urgemeinde? Wo ist er? Wo sind die Zeichen des alten Gottes? Da bist du jetzt hier. Ich will mich dir neu offenbaren, sagt der Herr. Bleib in der Gegenwart Gottes. Bleib in der Gegenwart Gottes. Halleluja, gehe den neuen Weg. Und ich will dich zu Pharao senden, sagt der Herr, wie ich Moses gesandt habe. Und niemand soll dir widerstehen. Ein Stab und Stecken gebe ich in deine Hand. Geh vorwärts. Geh vorwärts. Und dieses Stichwort habe ich immer. Geh vorwärts. Schau nicht zurück. Schau nicht, was du aufgegeben hast. Schau nicht, was du verloren hast, was du verlieren würdest, verlieren könntest. Schau vorwärts. Geh vorwärts. Der Gewinn auf dich winkt. Nicht die Dornenkrone, sondern die Krone von Juwelen, dass ich bereit habe allen, nicht nur dem Paulus, die seine Erscheinung lieb haben. Halleluja, Gott segne dich. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, danke, Jesus. Praise God, ich segne dich. Halleluja, auch der Herr nimmt die Dornen aus deinem Leben, die Stacheln aus deinem Leben. Und der Herr heilt deine Gebrechen. Der Herr weiß, wo du angekratzt und wo du geknickt bist. Und der Herr sagt, den glimmenden Doch werde ich nicht auslöschen und das geknickte Rohr werde ich nicht abbrechen. Der Teufel möchte dich zerbrechen, aber der Herr ist treu und er hält dich bei seiner Hand. Amen. 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 Danke, Jesus. Lass uns singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Von seinen Lasten. Herr, du heilst seine Schulter, du heilst seinen Rücken, du heilst seine Seele, Vater. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du seine Gebrechen heilst jetzt. Heiliger Gott, ich kann ihm nicht helfen, aber du kannst es. Und du tust es auch, Herr. bist ein guter Vater. Danke, Jesus. Gott segne dich. Gott heil dich. Halt dich fest an Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Preis Gott, Halleluja, danke, Jesus. Preis dem Herrn. Halleluja. Und du heilst auch hier alles, was in seinem Leben hinein nicht hineingehört. Halleluja, alles kommt raus, nacheinander, Herr. Du befreist ihn von diesem fremden Joch, Herr. Du befreist seine Seele, seinen Hals, Herr. Es kommt alles raus in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Praise God. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Praise God. Bet ihn an. Ich denke, Gott ist so gut. Danke, Herr. Danke, Jesus. O Shikaramashata Ramasiguria Barasero. Sikuramashata Ramasiku. Du bist am Nullpunkt angekommen, aber der Herr sagt, ich fange wieder ganz was Neues in deinem Leben an. Heute beginnt ein neues Kapitel mit dir an. Halleluja, Halleluja. Wir heben die Hände noch einmal und preisen Gott. Ich spüre die Gegenwart Gottes hier. Ich spüre, wie Gott seine Hände zu uns ausgestreckt hat. Und der Herr sagt, mein Kind, ich hab dich lieb. Und das sollte dir genug sein, zu wissen, ich liebe dich. Ich bin für dich. Und niemand kann gegen dich angehen, denn meine starke Hand schützt dich. Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Sikura Mashora Arabishi Karenisi. Und ich führe dich aus der Wüste heraus, mein Kind. Du bist lang genug im Kreis marschiert. Ich führe dich heraus heute Abend. Und ich führe dich in das Land, das ich dir versprochen habe. Und du beginnst jetzt zu entdecken, die Kraft, die in dir steckt. Und du fängst die Kraft an zu gebrauchen, die ich dir gegeben habe. Ich gebe dir die Kraft meines Geistes. Und du sollst mein Zeuge sein. Rede in meinem Namen zu deinem Berg. Und er wird verschwinden. Die Schwierigkeiten, die dir begegnen, lehren dich auf mein Wort zu merken. Sie machen dich stark. Sie führen dich in die Tiefe. Ich arbeite an dir. Und sei dankbar, dass ich noch an dir arbeite. Ich bin der Töpfer, der dich formt. Ich bin der Steinmetz, der deinem Leben Gestalt gibt. Ich mache aus dir etwas, wo andere sich an dir erfreuen werden, wenn sie dich sehen werden, wenn du fertig bist. Der Himmel wird jubilieren, wenn ich dich präsentieren werde. Hundertprozentig, vollendet. Der Himmel wird jubilieren, wenn ich dich präsentieren werde. Vor der gesamten himmlischen Welt. Und zu dir sagen werde, ei du treuer Knecht, du treue Magd, du hast wohlgetan. Gott segne uns. Halleluja. Können wir Amen sagen? Amen, praise Gott. Lasst uns Platz nehmen für einen Augenblick. Vielleicht ist jemand da, der ein Zeugnis hat. Du möchtest Zeugnis geben und Gott loben und preisen. Irgendjemand, der gesegnet worden ist vom Herrn. Nur ein paar Augenblicke. Ich denke, das ist wichtig, dass wir hören. Wenn jemand da ist, lade ich ein.
Es ist schwer, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich hatte die letzte Woche bin ich sehr viel mit Schmerzen gelegen. Und Gott hat es zugelassen, weil er mich einfach mehr und mehr reinigen wollte und hat mir so viele Einsichten geschenkt, was alles in mir seinem Tun, dass er mich wirklich heilen und gebrauchen kann, im Wege steht, hat mir so mein Stolz gezeigt. Und heute Abend, dass ich manchmal so bitter war, dass er mich zur Frau gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber ich hatte beruflich und in meinem Leben immer Schranken, nur weil ich eine Frau war. Und ich habe mich oft darüber geärgert, weil andere das taten, was ich konnte, und ich musste immer den unteren Weg gehen. Und das musste ich dem Herrn vergeben, dass er mich zur Frau gemacht hat. Und auch die Schmerzen, warum ich in meinem Leben immer wieder, ich bin insgesamt 9 Mal im Krankenhaus gewesen mit solchen dummen Geschichten. Und dass ich immer wieder durch Schmerzen gehen muss. Und in mir band sich manchmal alles auf, warum immer ich. Und ich möchte Gott darüber einfach vergeben, weil ich weiß, ich möchte nicht eine Kohle bleiben, sondern ich möchte Diamant werden in seiner Hand. Und ich will mich bereithalten für Schleifungen. Und wenn man so im Stillen sich zurückzieht, ich habe alte Bücher nochmal geholt, die mich gesegnet hatte. So ein Buch zum Beispiel, Feuer, das von innen brennt. Das hat mir so gezeigt, dass ich raus muss aus so viel Aktivität und dass ich mehr mit dem Herrn reden muss. Und das Erste, um ihm zu nahen, ist einfach, dass man sein Herz durchforscht und Buße tut, wo man falsch gehandelt oder falsch empfunden hat. Und musste einfach nicht Menschen vergeben, sondern eine Institution, die mich sehr oft verletzt hat über viele Jahrzehnte. Und das ist nicht etwas, was man irgendjemand sagen kann, aber was ein Kampf ist, im Innen drin zu vergeben, wo immer wieder die gleiche Richtung geschossen wurde. Und so wie ich dem Herrn vergebe, so will ich auch da vergeben. Amen. Amen.
Danke. Gott arbeitet an uns. Heidi hat das Stichwort Diamant gegeben. Weißt du, was Diamant ist? Nichts anderes wie Torf, fauliges Holz. Das ist Diamant. Unter starkem Druck entstanden. Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen unter dem Druck entstanden. Und wenn wir unter dem Druck stehen, wir werden aus Torf fauligem Holz, und wir sind alles fauliges Holz, werden wir Diamanten. Halleluja. Und lass uns ertragen diesen Druck. Und je tiefer du kommst, desto stärker ist der Druck. Deshalb traut sich auch niemand, in Marianengraben zu tauchen. Oder da braucht man spezielle U-Boote, die den Druck aushalten. Da ist so ein Druck. Du musst vorstellen, 11.000 Meter Druck. Wasser steht auf einem, wenn du da unten kommst. Und deshalb die Tiefe. Gott führt uns in die Tiefe. Tausende von Tonnen Druck liegen auf so einem U-Boot, was unten im Marianengraben irgendwo ist. Und so ist auch Diamant entstanden. Und Gott will aus uns Diamanten machen. Und mit Diamanten schleift man hartes Metall, harte Steine mit Diamanten. Gott will uns zu Metallen, zu Werkzeugen machen, aber die müssen zuerst einmal zubereitet werden. Und wir werden zubereitet unter Druck. Ich denke, du hast die Predigt verstanden.